Mich können Sie am 24.12. anrufen, wenn einer noch irgendeinen Lauf machen muss. Mich kann jemand am 1.1. anrufen. Das ist, ja, das ist das Business. Ich will, dass meine Jungs marschieren und bin dann auch 24 Stunden für die erreichbar oder wenn irgendwas ist.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Zweimal Homeoffice und einmal FCK Geschäftsstelle. So heißt es heute. Sebastian Zobel sitzt wieder zu Hause. Unser Mann aus dem SWR-Studio in Kaiserslautern. Hallo Sebastian.
Servus und hallo.
Und wir haben noch einen Bastian allerdings. Bastian Becker, das ist der Reha- und Athletiktrainer. So heißt es offiziell auf der Homepage des 1. FC Kaiserslautern. Den begrüßen wir ganz herzlich in der Geschäftsstelle. Hallo Bastian.
Ja, hi alle zusammen.
Bastian Becker, seit 2010 beim 1. FC Kaiserslautern, damit gehörst du mit Sicherheit zu den Dienstältesten, neben vielleicht Pressesprecher Stefan Roßkopf. Einiges erlebt in dieser Zeit, aktuell Fitnesstrainer bzw. Athletiktrainer beim 1. FC Kaiserslautern. Ich denke mal, eine gerade in diesen Zeiten der Corona-Pandemie äußerst wichtige Aufgabe, die du da hast in den letzten Wochen und Monaten, oder?
Ja, das kann man wahrscheinlich so sagen. Corona-Pandemie ist immer eine wichtige Aufgabe, glaube ich, so im Zusammenspiel mit den ganzen Puzzle im Trainerteam. Corona hat uns natürlich auch vor Aufgaben gestellt mit dem ersten Lockdown, wo wir nicht spielen konnten, wo wir die Spieler dann fit halten mussten. Und jetzt kommen Aufgaben auf uns zu, wo wir dann auch das so noch nicht erlebt haben mit ganz vielen Spielen, mit wenig Pause. Und da versuchen wir natürlich jetzt, die Spieler bestmöglich zu präparieren, dass man gut durch diese Zeit kommt und möglichst erfolgreich natürlich.
Du hast es schon angesprochen, wenig Pausen. Die Verletzungsgefahr, kann ich mir vorstellen, die ist da natürlich relativ groß, wenn man neben Training dann englische Wochen hat und Spiele hat. Dann dazu kommen noch einige Infizierte, einige Fälle, die da auch bei euch vorgefallen sind. Wie hat man das alles im Griff in diesen Tagen und Wochen?
Ach, muss man tagtäglich Bestandsaufnahmen machen, muss nah an dem Spieler sein. Wir haben einige Tools, die uns dann helfen. Wir haben eine App, die Spieler auch eintragen müssen, wie sie sich fühlen, wie sie das Training verkraftet haben, wie sie es morgens fühlen. Da gehen wir natürlich drauf ein. Wir sind für ein Gespräch, sind nah an den Spielern und versuchen das Ganze eben so zu steuern, dass wir da durchkommen. Ich sehe das Ganze körperlich, das Physische auch so in Verbindung mit dem Psychischen. Man lebt ja im Fußball so in so einer Blase jetzt im Moment. Also die Spieler gehen nach Hause, ja, essen was, schlafen, nächsten Tag gehen sie wieder, wer Betzenberg kennt, dann in den Fahrstuhl hoch und gehen wieder zum Training. Und das muss man auch mal berücksichtigen. Es ist kein Ausgleich mehr. Man hängt eigentlich nur noch in seiner Fußballwelt fest. Und ich glaube, es ist auch wichtig, mal was anderes zu sehen, was anderes zu machen, was diese Zeit jetzt halt nicht bietet. Und da muss man auch immer mal auf die psychische Komponente jedes Spielers Rücksicht nehmen, was jetzt da zu leisten ist in dieser Zeit.
Basti, wie ist das? Es wird ja, also Corona ist ja das vorbeherrschende Thema und Corona und Leistungssport ist ja das, worüber auch immer mal wieder gesprochen wird. Und die Frage ist auch, wie gut ist das verträglich? Jetzt hattet ihr ja auch schon Fälle. Wie geht man denn damit um, wenn jetzt ein Leistungssportler Corona hatte? Egal, ob jetzt die Symptome besonders ausgereift waren oder nicht, muss man da dann diesen Spieler besonders vorsichtig wieder ranführen? Gibt es dann da ein erhöhtes Risiko, dass derjenige, ja, Herz-Kreislauf irgendwie geschädigt werden könnte, wenn er dann zu früh wieder einsteigt? Wie geht man damit um?
Also zum Glück hatten wir jetzt keinen symptomatischen Fall. Also wir hatten einen Fall, der aber symptomlos verlief. Da sind wir in enger Absprache mit unseren Ärzten. Aber natürlich wissen wir es jetzt im Moment auch nicht, was so der Virus dann mit uns macht im späteren dann. Ne? Also wie gesagt, ich hatte keinen, der einen schlimmeren Verlauf hatte. Toi, toi, toi. Die symptomlos waren, muss man natürlich, holt man die aus der Quarantäne, führt sie langsam wieder ran. Aber was das so an Schäden bleibt, das wissen wir jetzt noch nicht. Also bei den symptomatischen Fällen und hoffen, dass sie ja auch alles wieder symptomlos aushalten, dass die wieder voll belastbar sind. Ja, das haben einige Spieler, hatten es ja dann auch symptomatisch und sind jetzt auch wieder voll leistungsfähig. Gehen wir davon aus, dass das dann auch wieder vollkommen aushalten, dass die vollkommen werden. Aber wie gesagt, toi, 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 wir hatten so einen Fall noch nicht. Und wenn wir es hätten, wenn wir im engen Austausch mit den Ärzten stehen, alle Tests machen und immer wieder schauen, inwieweit der Spieler zu belasten ist und um ihn nicht überzubelasten.
Mir ist aufgefallen, beispielsweise in Hoffenheim, wo ich als Reporter war, da hat André Kramaric jetzt wieder über 90 Minuten gespielt. Also das war jetzt meine subjektive Empfindung, dass der noch längst nicht wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Ist es auch diese große Unsicherheit in diesen Zeiten, dass man gar nicht weiß, wer wie stark durch diese Pandemie belastet wird, wenn er denn mal positiv getestet wird?
Ja, wie gesagt, das ist, diesen Fall hatten wir noch nicht, Kramaric, aber das sind wir auch wieder, Subjektivität, Objektivität. Ich glaube, die Kollegen Hoffenheim werden dann auch die ganzen Leistungsdaten haben, sei es Trainingsdaten, sei es Spieldaten, und werden dann schon sehen, ob der Spieler auf seinem Vorinfektionsniveau wieder ist oder noch nicht. Also das ist dann halt immer die Frage, und dann in enger Absprache mit den Ärzten schauen, mit der Leistungsdiagnostik, wie ich den Spieler wieder dahin kriege, behutsam.
Leistungsdiagnostik, du hast diesen Begriff angesprochen. Es gibt ja mittlerweile seit vielen Jahren schon Trainertätigkeiten, die gab es beispielsweise vor 20 oder 30 Jahren noch überhaupt nicht. Letzte Woche hatten wir den Videoanalysten Niklas Martin hier zu Gast im Podcast. Das war auch hochgradig interessant. Ich glaube, ihr seid da auch sehr eng verzahnt. Jetzt ist es aber für mich überraschend, dass du seit 10 Jahren in dieser Tätigkeit bist, seit 2015 bei den Profis als Athletiktrainer. Was ich damit fragen möchte, du hast relativ viele Trainer erlebt. Ist es dann unabhängig davon, wer gerade Trainer ist, wer da Fitnesscoach oder Athletiktrainer ist?
Also man muss immer sich auf jeden Trainer einstellen. Man muss schauen, wie trainiert ein Trainer, was macht er für Trainingsübungen. Man muss natürlich sich dann auch ein Stück weit anpassen, beziehungsweise es ist ja so, man kriegt einen neuen Trainer, lernt den kennen und stellt sein Profil vor. Also muss ich als Athletiktrainer auch irgendwann ein Profil schaffen, wie man Spieler entwickeln will, wie man Spieler ausbilden will. Und das versuchen, dem Cheftrainer dann so zu erklären und sagen, wie viel Zeit man dafür braucht und wie man das anstellen möchte. Und dann muss das Ganze natürlich Hand in Hand gehen. Dann muss man sich das Ganze anschauen, wie trainiert der Cheftrainer, welche Übungen macht er, wie belastend sind die Übungen für die Spieler, um dann sein Training auch auf das Cheftrainers Training ein wenig anzupassen, beziehungsweise dann im Laufe der Zeit vielleicht ihn auch zu beraten in Übungen, vielleicht ob man die dann länger spielt, ob man die kürzer spielt, ob man die größer spielt, die kleiner spielt, um so das Große und Ganze abzurunden. Das ist immer so ein, ja, so ein Spannungsfeld und was ganz, ja, und auch was ganz Spannendes, was dann passiert, um so versuchen beratend und sein Ego ein bisschen zurückzuschrauben, um zu gucken, ja, wenn zum Beispiel ein neuer Trainer kommt, der trainiert nur mal in der Theorie 20% vielleicht mehr als der letzte Trainer in irgendeiner Form. Die machen mehr Sprints im Training, machen das und das. Und dann muss ich natürlich auch gucken, dass ich mein Training da anpasse, um die Spieler nicht zu überlasten. Oder es geht vielleicht auch andersrum. Ja, ich muss mein Training vielleicht ein bisschen hochschrauben und gucken, dass ich die Leistungsfähigkeit der Spieler so erhalte. Und das ist immer so ein Spiel mit dem Trainer und dann auch in enger Absprache, dass man da ein gutes Mittel findet, um die Spieler bestmöglich für das Spiel dann am Wochenende zu präparieren und möglichst die Möglichkeit relativ hoch hält, um so ein Spiel dann zu gewinnen.
Jetzt haben wir im Prinzip damit auch die erste Fanfrage schon beantwortet. Die kam nämlich von The Red Devil. Ich stelle die Frage trotzdem nochmal, weil man sie, glaube ich, auch nochmal anders stellen kann. War die Fitness bei allen Cheftrainern gleich wichtig?
Ja, erstmal hallo zu Red Devil. Jeder Trainer möchte eine fitte Mannschaft. Natürlich hat mancher Trainer, ist taktikaffiner, der andere Trainer ist mehr affin in Athletik, aber schlussendlich möchte ja jeder Trainer eine fitte Mannschaft. Manche Spielstile benötigen ein bisschen mehr Fitness, manche ein bisschen weniger Fitness. Sieht man auch immer in den Daten dann in der Bundesliga, so eine Pressing-Mannschaft, die muss dann mehr laufen als eine Mannschaft, die viel Ballbesitz hat. Aber natürlich möchte ein Trainer immer eine möglichst fitte Mannschaft haben, also so fit wie möglich. Das ist bei allen gleich.
Gab es denn Spieler, die sich mal unabhängig davon, wie der Trainer hieß, auch bei dir beschwert haben, Mensch, mach doch nicht so viel, ich muss doch jetzt langsam mal zur Ruhe kommen?
Das gibt es täglich. sonst würd ich meinen Job nicht richtig machen.
Oh, das heißt, die Jungs sollten schon in jedem Training an ihre Leistungsgrenzen gehen.
Ja, nicht in jedem Training, aber die wissen schon, wenn wir die Hauptbelastungstage haben, dass mein Job das auch ist, sie aus ihrer Komfortzone rauszuholen. Und es gibt immer wieder Spieler, die das dann nicht so gerne haben, aber das ist dann eben der Job eines Athletiktrainers, da die dann dahin zu bringen. Ja, mit irgendwelchen Mitteln, mit Ansporn, mit Gott weiß was. Also da muss man schon immer gucken, die Spiele, ja, der Mensch möchte, viele möchten so den geringsten Widerstand gehen und die musst du dann dahin bringen. Aber ohne jetzt das schlecht zu machen, es gibt natürlich auch Spieler, die dann auch mal überziehen und noch mehr trainieren wollen, die muss man das auch mal bremsen. Also so rum geht es auch. Ja, nicht, dass das falsche Bild entsteht, dass die Spieler alle faul sind. So ist es nicht. Aber ja, ich habe diese Position, wo es dann halt so ist, wenn wir dann eine intensive Ausdauerform machen, die dann wehtut. Und da musst du die Spieler durchprügeln. Das wird so sein. Und natürlich lachen die dich dann nicht an, sagt danke, Basti, dass du das machst, sondern da haben die keine Lust drauf. Aber ja, das ist halt nur das. Das tägliche Brot, das wir dann machen.
Der Athletiktrainer als Buhmann. Ist deswegen auch die Leistungsdiagnostik so wichtig, weil es ist immerhin ein Mannschaftssport. Und ich kann mir vorstellen, von einem 25er oder noch größeren Kader braucht nicht jeder genau gleich viel Belastung oder Intensität.
Ja, das kommt natürlich auch immer auf die Position an. Also wir brauchen jetzt nicht einen Innenverteidiger, der die beste 10.000 Meter Zeit hat oder um 90 Minuten marschieren kann. Der braucht natürlich andere Fähigkeiten. Der braucht eine gute Sprungkraft, vielleicht braucht eine gute Sprintfähigkeit etc. Und dann auch noch die technisch-taktischen Sachen, die dann nochmal anders sind. Ja, also im Vergleich zum Außenbahnspieler oder Mittelfeldspieler. Ja, die kann man dann schon etwas anders belasten. Also ich brauche da nicht von Nummer 1 bis Nummer 25 alle die Top-Laufwerte, wenn dann meine Innenverteidiger nicht die Top-Laufwerte haben, aber andere Fähigkeiten, die muss ich dann ausprägen. Ja. Also da ist ja auch immer, ich kann nicht alles top ausprägen, sondern kann auch mal gucken, dass ich eins weniger gut auspräge, das andere dann besser, so positionsspezifisch eben.
Woran erkennst du, wie fit ein Spieler ist? Jetzt mal unabhängig davon, von Zeiten stoppen, wie schnell vielleicht jemand auf eine gewisse Distanz ist, sondern welche Daten stehen dir da zur Verfügung?
Ja, es ist die Ausdauerleistungsdiagnostik, dann machen wir eine Laktatdiagnostik, dann haben wir die Grundlagen Ausdauer. Dann machen wir einen Repeated Sprint Test, bedeutet ja, wie die Sprintausdauer abfällt bei wiederholter Sprintfähigkeit. Und weiterhin die Körperzusammensetzung messen und ja, das ist eine Riesenbatterie, Sprungkraftmessung, Sprintmessung etc. Und das ergibt dann halt so im Großen und Ganzen ein Profil von einem Spieler. Und da haben wir natürlich auch Referenzwerte, dass wir sagen, Spieler XY auf der Position braucht halt diese Werte. Und da versuchen wir halt an die Normwerte relativ nah dran zu kommen.
Das heißt, dass irgendwo eine Festplatte liegen, wo unglaublich viele Daten drauf sind wahrscheinlich.
Ja, was unglaublich viel, also die ganzen Spieler, die ich hatte, ja, also mit den
das
Jugendspielern
waren
es dann.
In den letzten Jahren.
Das waren schon, ja, und wenn du dir halt jeden drei, vier im Jahr drei, vier Messungen machst, dann kommen schon ein paar tausend Messungen zusammen und dann kann man auch schon einen ordentlichen Mittelwert nehmen, ja, wenn man so bei der Statistik bleibt.
Jetzt ist ja Profifußball kein Freizeitsport. Inwieweit hast du denn auch Einfluss darauf, wenn Leute aus einer Verletzung oder Spieler aus einer Verletzung kommen? Da gibt es ja oft den falschen Ehrgeiz, zu früh wieder anzufangen. Sprecht ihr euch da auch mit den Medizinern ab oder mit dem Trainerteam? Wie läuft das ab?
Ja klar, wir haben eine ganz enge, also ich bin so das Bindeglied von Trainerteam zu, wenn die aus der Physiotherapie kommen, den nächsten Schritt auf den Platz und dann den letzten Schritt machen die mit mir, dass sie wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, dann gibt es ein ganz klares Return-to-Play-Testverfahren, das die Spieler dann durchlaufen müssen. Das haben wir festgelegt. Und wenn der Spieler das dann kann, dann haben wir eine ganz große Wahrscheinlichkeit, dass der dann auch im Mannschaftstraining durchstehen kann und nicht nur eins, sondern auch wieder voll eingegliedert wird. In enger Absprache mit den Physiotherapeuten, mit dem Mannschaftsarzt, was in der Reha gemacht wird. Also das ist ganz klar für jede Verletzung definiert. Wo kommt er her? Wie machen wir das? Und zum Schluss gibt es dann, das mache ich dann, so einen Return-to-Play-Katalog. Was muss der Spieler leisten, um wieder am Mannschaftstraining teilnehmen zu können, dass das Risiko so gegen null geht, dass er sich halt nochmal eine Rehverletzung zuzieht?
Das finde ich total spannend, auch dass es für alle Verletzungen quasi da bestimmte Vorgaben gibt. Jetzt mal eine ganz praktische Frage. Ich bin jetzt natürlich weit weg davon, Profifußballer zu sein, aber ich hatte zum Beispiel mal einen Kreuzbandriss, linkes vorderes Kreuzband mit Meniskusschaden. Wenn da jemand wieder ins Training einsteigt, was muss der, also oder bevor er wieder ins Training einsteigt, was sind die Kriterien, die er erfüllen muss zum Beispiel?
Ja gut, zuerst macht er einen isokinetischen Muskeltest. Ich weiß nicht, ob du den auch gemacht hast. Das ist so ein Kraftmessstuhl, wo du Extension, Flexion von deinem Bein misst in verschiedenen Winkelgeschwindigkeiten. Da guckt man sich die Kurve an und schaut, ist da ein Knick drin? Hat der eigentlich so viel Kraft, wie er da haben müsste? Dann gibt es einen Rechts-Links-Vergleich und dieser sollte eigentlich dann auch 10% unterschreiten von der Kraft. Dann schau mal an, wie landest du? Hast du einen Valgus? Valgus bedeutet, du fällst so in die X-Beinstellung. Das ist ganz schlecht für einen Kreuzbandriss. Also es sollte nicht passieren. Kannst du diese Kräfte dann halten? Und ja, dann gibt es natürlich Aufnahmen. Wie läufst du? Ist das gerade? Und dann gehen wir auf den Platz und machen die ganzen Richtungswechsel und schauen, wie du dich halt dann auf dem Platz verhältst und reagiert das Knie. Und dann gibt es auch ganz klar jetzt so Kreuzbandrisse. Ich weiß nicht, wann du deinen hattest.
10 Jahre her.
10 Jahre her, ja. Früher ist man da schon auch im Leistungsbereich aggressiver an die Sache rangegangen. Die haben nach 5, 6 Monaten gespielt, oder 7 Monate ist man jetzt auch vorsichtiger. Das ist fast so 10, 12 Monate.
Lothar Matthäus damals, der hat glaube ich nach 5 Monaten wieder...
Das sind aber dann die Jungs, die heute nicht mehr gerade auslaufen können wahrscheinlich.
Ja, ja, also ja, klar, man weiß im Kreuzbandriss, dass dann auch, wenn man Leistungssport weiter betreibt und das ist natürlich auch die Knorpelabnutzung höher ist. Aber es geht eigentlich gar nicht darum, um die Spätschäden, sondern wenn es halt nochmal einen Kreuzbandriss zuzieht, dann ist das schon dann ein großer Karriereknick. Also das sollte dann nicht passieren. Ja. Und ja, das ist eigentlich das Blöde.
Und da wollte ich an der Stelle auch nochmal fragen, ich meine, das ist natürlich dann wahrscheinlich ein Bereich, der jetzt nicht unbedingt in deinen Bereich fällt, aber da spielt ja auch der Kopf eine große Rolle. Wenn man so eine schwere Verletzung hatte, wie ein Kreuzbandriss oder was auch immer, die Angst davor, dass das wieder passieren kann und der Kopf ist, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Faktor, oder?
Das ist ein entscheidender Faktor, aber man stellt sich doch schlimmer vor, als es dann ist. Also es gibt Spieler, die sind das erste Mal dann auf dem Platz, so mit dem Reha-Trainer und später mit mir und die haben wirklich dann, wie du sagst, große Angst. Aber in dem Täglichen, das ist so schnell verflogen. Es ist immer wieder wirklich erstaunlich, das auch zu sehen, wie schnell die wieder voll in die Zweikämpfe gehen. Also ich habe jetzt noch keinen Spieler gesehen, der dann sagt, ah, ich habe mein Sprunggelenk gebrochen, ich habe ein Kreuzband, ich gehe nicht mehr richtig hin. Weil die das täglich betreiben, also es geht so schnell, verschwindet diese Angst. Das ist, das, weil sie vielleicht auch Berufssportler sind. Ich weiß nicht, ob es bei Amateursportlern dann auch so ist, aber das verschwindet.
Wir wollen diese kleine Medizinstunde, diesen Exkurs, mal so ein bisschen unterbrechen und über deine Person sprechen. Du bist in Kusel geboren, hast deine Jugend bei der SG Blaubach-Diedelkopf verbracht. Nicht nur Insider wissen, wer da auch mal gespielt hat, Weltmeister Miroslav Klose. Und dann als Torhüter ging es dann irgendwann mal ein bisschen quer durch die Republik. KSC, Leipzig, Darmstadt 98, Jahn Regensburg und dann 2010 wieder zurück in die Pfalz, FCK. Das heißt, du hast durchaus auch eine Karriere hinter dir, was mich erstaunt. Nebenher? Du bist auch Diplom-Sportwissenschaftler. Wie hast du das denn damals alles unter einen Hut bekommen?
Ja, heute frage ich mich das auch so ein bisschen, wie das dann alles geklappt hat. Ja, ich hatte eigentlich so nie die Intention, Fußballprofi zu werden. Ich hatte, wie du sagst, ich bin im Blaubach-Diedelkopf dann groß geworden und das war ja damals, leider ist der Verein ja, gibt es ja nicht mehr, für eine gute Jugendarbeit bekannt und war dann auch dann relativ begabt im Tor, bin dann, ich glaube, als Jugendlicher schon in irgendeinen Landesliga-Verein gewechselt und dann habe dann mein Studium nebenher so ein bisschen finanziert mit Oberligaspielen und habe das scheinbar auch ganz gut gemacht und hatte eine Offerte vom Karlsruher SC. Das war alles so ein Nebenstudium. Das Studium, wie ich dann in Karlsruhe war, habe ich so ein bisschen schleifen lassen, muss ich dann auch sagen. Aber dann mit den Wechseln habe ich immer versucht, das universitäre Studium dann auch nochmal voranzutreiben. Und jeder, der mal so ein Studium dann gemacht hat, damals auch noch Diplom, der weiß, jeder Uniwechsel, das ist ein Hickhack seinesgleichen, mit Schein anerkennen, mit sich wieder da irgendwie reinzukämpfen und ja, wie du sagst, quer durch die Republik und dann auch irgendwie geschafft, das Studium dann abzuschließen und das dann auch ganz ordentlich und dann habe ich dann auch gemerkt, dass ich da auch nicht so talentiert bin und gleich ein Welttorhüter werde und nichts mehr arbeiten muss und nur noch Bälle fangen. Und dann habe ich mich dann darauf konzentriert, so in dem Sport, den ich liebe, da voranzukommen. Habe ein Konzept geschrieben, die athletische Ausbildung vom Jugendspieler zum Fußballprofi und habe mit dem dann hier auch vorgesprochen, Nachwuchsleistungszentrum, und dann lief das so seinen Weg.
Sehr gut für den FCK. Wäre sowas, muss ich nochmal nachhaken, wäre sowas heutzutage noch möglich? Ich meine, man liest immer wieder von Ausnahmen, dass Profis ihr Studium da nebenher machen, aber das ist ja alles so komplex geworden. Ist das noch machbar heute?
Ja, ich glaube schon, dass es machbar ist. Große Eigenverantwortung. Ich glaube, jetzt auch die Studiengänge. Es gibt schon viele gute Fernstudiengänge. Irgendwo ist auch, das habe ich gelesen, auch eine Fernuni, die wirklich für Profisportler was anbietet. Die sind ein bisschen flexibel in ihren Klausurzeiten und so. Also das glaube ich schon, dass das machbar ist. Ja, also ist, ja, wie gesagt, ist eine schwere Sache. Ich hatte damals auch in Darmstadt dann gespielt, dann war auch mal zweimal Training, und zwischen den Trainingseinheiten, das weiß ich noch, es war oft dienstags, lag eine Vorlesung, wo sie gesagt haben, ich darf da wirklich nicht mehr als dreimal fehlen. Das hatte ich schon mit Trainingslangen etc. Dann bin ich dann dienstags um 12 Uhr nach Darmstadt gefahren, dass ich um 1 Uhr in der Vorlesung war, bis 2 bin wieder zurückgefahren, um 3 war Training. Also ja, das waren auch schon, ja, aber war dann auch, ja, es war damals als Regionalliga, also es war ja dann auch nicht in den Sphären, wo sich dann manche...
Ja, aber der Aufwand hat sich gelohnt. Du standest dann beim FCK 2 zunächst mal noch im Tor und dann ging es praktisch nahtlos über als Trainer. Und dann 2015 der Sprung zu den Profis, damals glaube ich unter Trainer Konrad Fünfstück, oder?
Ja, genau. Also dann gab es einen Wechsel und der Verein hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, so in der Profiabteilung zu arbeiten, dass ich dann bejaht habe. Und ja, seitdem bin ich verantwortlich für die Fitness der Profispieler hier bei unserem Verein.
Jetzt hast du ja nicht nur einige Spieler erlebt, sondern auch einige Trainer und vor allen Dingen auch einiges Chaos im Verein. Insolvenzverfahren in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen. Da kam jetzt die offizielle Bestätigung vom Amtsgericht. Wie kriegt man das als Angestellter des Vereins mit, also als Angestellter des Trainerteams?
Also was natürlich, verfolgt man die Medien, was da passiert. Wir als Spieler, muss ich sagen, der Verein, der hat das, als Spieler oder als Trainer, schon relativ gut von dem Ganzen weggehalten. Es wurde so viel hinter den Kulissen gearbeitet, da zoll ich jedem Respekt, wie das die Verantwortlichen dann so gemacht haben, so eine große Sache da über die Bühne zu bringen. Was so im Umfeld passiert, ob im Positiven oder im Negativen, sollte einen in der Arbeit nicht beeinflussen. Das kann ihm vielleicht mal zu Hause beeinflussen. Wenn ich auf die Arbeit gehe, muss ich versuchen, meine Spieler so zu präparieren, dass ich eine gute Chance habe, am Wochenende zu gewinnen. Und das, ja, da müsst ihr jeden Morgen aufstehen und versuchen, da mit Vollgas ranzugehen. Egal wie es ist, ja, auch nicht überdrehen, wenn du 5 Spiele hintereinander gewinnst, aber auch nicht den Kopf in den Sand zu stecken und nur negativ zu sein, wenn mal im Verein es nicht so läuft und du verlierst vielleicht auch ein paar Mal hintereinander. Das muss man als Profitrainer, so muss man ticken und das so auch an die Spieler weitergeben. Also es ist meine Einstellung.
Ich würde gerne an der Stelle nochmal einflanken mit einer Fanfrage, weil wir doch noch ein paar haben und die Zeit ja auch voranschreitet. Und deswegen hat Maximilian @pommer54 bei Twitter gefragt, warum scheint die Mannschaft diese Saison deutlich stärker und fitter in der Schlussphase zu sein als noch letzte Saison, wo ja regelmäßig Punkte abgegeben wurden, während wir jetzt mehrmals spät getroffen haben? Wurde etwas Entscheidendes im Training verändert?
Ja, zuerst mal, hi Maximilian, danke für die Frage. Ja, das ist oftmals, wenn man das so durchliest, wenn du in den letzten Minuten ein Tor schießt, ist es dann die Fitness. Wenn du es in den letzten Minuten fängst, sind sie unfit. Also so pauschal kann man es natürlich nicht festmachen. Ja, Fußball ist ganz komplex. Also wenn es nur an der Fitness läge, wäre ja jede fitte Mannschaft würde dann zum Schluss das Spiel umbiegen. Das sind ja ganz komplexe Vorgänge. Mich freut das, wenn wir zum Schluss dann irgendwie nochmal Powerplay machen können und eine Mannschaft an die Wand spielen, aber das 1:1 auf die Fitness dieser Mannschaft wieder zu spiegeln, das wäre zu einfach. Also ich weiß, was Maximilian meint, so letzte Saison, wenn da mal was verloren geht zum Schluss, ja, muss ich das jedes Spiel halt dann auch gesondert angucken und gucken, was ist da passiert, konnten wir da noch sprinten, haben wir noch die Läufe gemacht oder konnten wir uns gar nicht mehr bewegen, das war so auch nicht der Fall. Manchmal ist es so vielleicht auch ein bisschen Spielglück, was man dann hat durch eine Standardsituation oder durch einen gut vorgetragenen Angriff, aber man sollte da nicht nur schwarz und weiß malen, also wenn man in der 89., 90., was einen freut, dann noch Tore schießt oder wenn man sie bekommt, das 1:1 auf eine Fitness von der Mannschaft runterzubrechen, wäre ein bisschen zu einfach.
Du bist seit 2015 in diesem Bereich tätig, da gehören ja auch Zweitliga-Jahre noch dazu. Sind die Spieler auf einem besseren Niveau heutzutage? Sind sie fitter als vor 5 Jahren oder hat sich da grundlegend was geändert? Oder siehst du da eher, dass alles gleich geblieben ist vom Niveau her?
Ja, in der zweiten Liga ist das Spiel schon schneller, das sieht man. Ja, da haben wir auch die Daten und dann von dem Spiel wird das auch ins Training transportiert. Da ist schon dann auch ein bisschen mehr Schnelligkeit drin, ja, weil was auch an der Selektion der Spieler mit Sicherheit liegt. Die dritte Liga hat auch sehr viel Zweikämpfe und das ist auch ein sehr laufintensives Spiel, weil das Spiel manchmal so ein bisschen in Anführungszeichen wilder ist. Es geht ein bisschen hin und her, die Ballbesitzphasen sind kürzer. Was man immer wieder sieht jetzt in den letzten Jahren, dass die Spieler durch ihre Ausbildung immer wieder ein Stück weit professioneller sind. Das ist auch Trainingsvorbereitung, Trainingsnachbereitung, dass die schon relativ früh kommen in jungen Jahren und wissen, mit ihrem Körper umzugehen.
Also ist das auch ein Spiegelbild, dass jetzt so viele Junge auf einmal auch in den ganz guten Clubs jetzt auf einmal aufschlagen? Moukoko beispielsweise in Dortmund. Gut, das ist jetzt eine Ausnahme mit 16, aber es sind viele 17-, 18-Jährige, die mittlerweile schon auf dem Niveau spielen. Das hätte man sich damals auch nicht vorstellen können.
Ja, das kann gut sein. Also so ganz dezidiert habe ich mich mit dem Thema nicht befasst. Aber früher hieß es ja auch, der braucht zuerst mal aktive Härte, der braucht Wettkampfhärte. Und das sehe ich jetzt auch gar nicht mehr so. Also sie sind schon, die durchlaufen die ganzen Nachwuchsleistungszentren, auch diese ganze Leistungsdiagnostik. Und dann weiß man natürlich auch genau, was fehlt dir noch? Was kann Profi besser als du? Und man kann ja relativ schnell oder relativ früh an diesen Schwächen dann arbeiten und die Stärken noch hervorheben. Deshalb glaube ich schon, dass relativ früh schon im athletischen Bereich fertige Spieler da auf der Matte stehen. Was dann so Wettkampfpraxis und sich mit den anderen messen, das ist nochmal was anderes. Aber ich glaube schon, dass die dann dieses Tempo auch relativ schnell gehen können. Also diese Spielhärte oder diese athletischen Sachen, das haben die schon in ihrer Ausbildung genossen.
Und es wurde ja früher speziell auch auf dem Betze immer ganz gerne vom Verheizen gesprochen. Ich kann mich noch ganz gut dran erinnern, als zu Zeiten, als Daniel Halfer und Fabian Schönheim hochkamen zu den Profis in einer sehr undankbaren Phase, würde ich sagen, was zwar noch erste Liga war, aber ja, im Abstiegskampf. Und da hieß es auch immer, oh Gott, die Jungen, die darf man nicht verheizen. Aber im Endeffekt wurden sie da ins kalte Wasser geschmissen und haben es ganz gut gemacht. Das würde ja das eigentlich auch unterstreichen, was du jetzt gerade gesagt hast, oder?
Ja, ich glaube, das Verheizen ist nicht mal so nur auf das Körperliche gemünzt, sondern dass die einfach dann so viel Last, ja, man sagt, man führt den länger langsam ran, wir lassen mal eine halbe Stunde, Spiele, Stunde, aber das hat sich, wie wir das ja auch sehen, im höheren Profifußball noch, das hat sich ja jetzt auch ad acta gelegt, ja, wenn man in Haaland sieht, Moukoko oder so, die ganzen, die werden dann auch ins kalte Wasser geworfen. Aber ich glaube auch, dass die Trainer den dann auch immer im Blick haben, denen vielleicht mal eine Verschnaufpause gönnen.
Hat Haaland meiner Meinung nach eine Figur oder einen Körper eines 28-Jährigen, obwohl er erst 20 ist. Zumindest mal von der Anmutung, wenn man den so beobachtet bei seinen Spielen. Da ist ja eine Physis da, die ist ja unglaublich. Sind das Ausnahmespieler?
Ja, es gibt eine genetische Disposition. Ich glaube schon, dass dann auch so ein Haaland dann, natürlich wurde dem viel in die Wiege gelegt, was er trainiert hat, was er in jungen Jahren trainiert hat. Das kann ich nicht sagen. Ich habe seine Trainingspläne nicht. Aber jetzt natürlich eine Augenweide, dem zuzugucken, mit welcher Wucht der da kommt und welche Läufe der macht. Das ist natürlich für auch so die Trainer meiner Zunft was ganz Tolles anzusehen, ja, in diesen jungen Jahren schon.
Thema Haaland und Thema Fitness, das passt ganz gut zusammen. Da hatten wir die Tage auch bei SWR Sport eine interessante Geschichte, weil zum Thema Fitness gehört ja auch immer das Thema Erholung dazu. Und da war die Rede, dass eben so Spitzensportler wie Haaland sich zum Beispiel auch einen Schlafcoach nehmen, um quasi zu lernen oder zu sehen, schlafe ich genug, schlafe ich gut, erhole ich mich in dem Schlaf gut genug. Also wie wichtig ist das Thema Regeneration beim Thema Fitness und was macht ihr da vielleicht auch noch? Also ist das Thema Schlafen auch was euch beschäftigt?
Naja, in dem Thema Fitness, also Leistungsaufbau, unterscheiden wir ja ganz klar in diesen drei Säulen. Das ist Training, das ist dann Regeneration und das ist Ernährung. Die drei Säulen müssen gegeben sein. Um ehrlich zu sein, im Schlafcoach haben wir noch nicht. Soweit sind wir da noch nicht in dem, in der Sache. Was Regeneration betrifft, wir haben immer einen ganz engen Austausch mit den Universitäten. Die Uni Saarbrücken hat so ein ganz großes Projekt angelegt mit dem Professor Tim Meyer, das RegMan-Projekt, wo die alle Regenerationsmaßnahmen, die man so kennt, von Black Roll über Eissauna, über Eisbäder, über Schlafen, Ernährung, wo die das untersuchen. Und da schauen wir auch, wie weit da die Wissenschaft ist und wie man den Spielern besten was an die Hand gibt, um so schnell wie möglich zu regenerieren, um dann wieder Leistung zu bringen. Also der Schlaf an sich, ja, da weiß man, dass das wirklich das gut Schlafen, das gute Erholung, dass das wichtig ist. Die Ernährung spielt eine riesengroße Rolle. Da coachen wir unsere Spieler, da nehmen wir den Spielern das vor, was in unserem Sinne ist, wie man sich ernährt. Ja, und das Ganze, ja, Kaltwasser, Bäder etc. Wir versuchen da wirklich alles auszuschöpfen, und wenn es nur 1-2% ist, dann ja, wir sind hier Profis und werden alles machen, um die Spieler schnellstmöglich zu regenerieren.
Ich glaube, Cristiano Ronaldo war einer der Ersten, der sich diesen Schlafcoach damals auch gegönnt hat. Wir wollen zum Ende noch mal ganz kurz auf die aktuelle Situation der Mannschaft kommen. Da hat Jeff Saibene nach dem letzten Unentschieden, es war insgesamt das 9., gesagt, die Moral stimmt bei der Mannschaft. Wir wollen aber noch mal nach der Partie in Duisburg, hat er sich geäußert, Marvin Poirier dazu hören.
Wir sind sehr ballsicher. Wir lassen die Bälle gut laufen. Wir arbeiten uns dadurch auch Chancen. Wir stehen defensiv sehr kompakt, was ist eigentlich dem Gegner sehr schwer macht, gegen uns zu spielen, sehr eklig gegen uns zu spielen. Aber irgendwie fehlt mir da noch so ein bisschen dieses Eklige. Bildlich gemeint, auch mal den Ellbogen ausfahren und einfach auch mal dreckig spielen. Einfach mal sagen, scheiß drauf, voll rein die Sache. Und dann auch mal mit mehr Aggressivität, mit mehr Biss auch mal zeigen, heute kommt der erste FC Kaiserslautern und heute holen wir die 3 Punkte. Das müssen wir mitnehmen. Also fußballerisch können wir alles. Was heißt alles? Vielleicht wird es falsch ausgedrückt, aber wir sind keine schlechten Fußballer. Wir lassen den Ball gut laufen und wir müssen mit noch breiter Brust auftreten.
Ja, Marvin Poirier, so wie man ihn kennt. Bastian, hat er recht mit seiner Aussage, öfter mal ein bisschen aggressiver, ein bisschen dreckiger spielen?
Ach, mit Sicherheit hat er ein Stück weit recht. Also so nach dem Spiel das auch gesagt. Wir haben eine junge Mannschaft, aber da möchte ich auch mein Spielfeld jetzt nicht verlassen. Also der Trainer stellt die Top ein. Das ist auch eine Entwicklungsphase. Wir haben viele Spieler, die sind jung. Wir haben jetzt auch Spieler dazugekriegt, die vielleicht auch länger dann nicht gespielt haben. Ja, kurzfristig. Und Marvin sagt, die Mannschaft hat, man hört es oft, ja, die hat mit Sicherheit ein großes Potenzial. Und ich bin mir sicher, dass die das auch abrufen werden und dass dann unser Cheftrainer dann auch so die Mannschaft so einstellen wird und so coachen wird, dass wir große Wahrscheinlichkeit haben, jetzt mal Siegesserie zu starten.
Es gibt noch einige Möglichkeiten vor Weihnachten. Dann geht es am 9. Januar ja schon wieder weiter in der dritten Liga. Und Sebastian hat, glaube ich, noch eine abschließende Frage.
Ja, das Thema Weihnachten ist ja immer ganz spannend. Mich würde mal interessieren, es heißt ja immer, wir geben den Spielern über die Feiertage ihre Trainingspläne mit. Und dann müssen sie das abarbeiten. Also ich meine, so ein bisschen sündigen gehört ja an Weihnachten wahrscheinlich auch dazu. Aber was müssen die Spieler dann machen in der trainingsfreien Zeit? Ich meine, die wird ja nicht besonders lang sein. Aber wie sieht das dann aus, das Programm, was die da abspulen müssen, fitnessmäßig?
Ja, das stellt uns auch, muss ich nochmal den Bogen spannen zu der Corona-Pause, das stellt uns natürlich jetzt auch vor große Aufgaben. Wir haben eigentlich, hatten wir immer 2 Vorbereitungsperioden, das fällt dies Jahr weg. Ja. Wie er sagt, es geht am 9. Januar wieder weiter. Wir sind eigentlich fast wie die Engländer. Ja, wir spielen durch, das ist vielleicht 5, 6, 7, 8 Tage Pause. Ja, das sind wir jetzt noch am Tüfteln. Aber zu den Plänen, die kriegen Laufpläne, sie kriegen Kraftpläne, das ist alles überwacht. Also die Uhren sind GPS gesteuert, jeder kriegt seine Pulsfrequenzen, die er laufen muss, seine Meter, die er laufen muss, um nicht mehr so eine große Zeit dann auch verwenden zu müssen, um an den Grundlagen zu arbeiten. Also jeder muss mit einer Basis kommen, wo der Trainer dann drauf aufbaut, wo wir gleich in das Spielerische gehen können, die Schnellkraft gehen können, dass wir da einfach auch ein gutes Fundament haben, um gleich auf dem Platz da Vollgas zu geben. Also das ist relativ einfach gesagt. Die Pläne setzen sich zusammen. Laufpläne, Krafttrainingspläne, Pläne, Läufe mit Richtungswechsel, verschiedene Sprungserien, um da die schnellkräftige Muskulatur nicht zu verlieren. In der längeren Pause, ich rede jetzt mal von der Sommerpause, im Winter wirst du nicht viel verlieren. das überwacht. Und jetzt, Corona hat es ja auch gezeigt, dass es ganz gut geht mit irgendwelchen Teams oder Zoom-Meetings. Das werden wir natürlich dann auch einbauen, weil wir finden es auch wichtig, wenn dann mal, wenn Sie vielleicht mein Gesicht sehen oder der Cheftrainer sagt mal was zu denen und wir machen alle zusammen dann mal eine fußballspezifische Trainingseinheit, ja, im Anführungszeichen Homeoffice.
Ja, da wollen wir hoffen, dass die Kilos nicht zu sehr über die Weihnachtsfeiertage bei den Spielern ankommen.
Da müssen wir nicht hoffen, das wird nicht so sein, sonst gibt es dann richtig Probleme.
Aber du kannst dir schon mal einen Weihnachtsbraten erlauben. Anders gefragt, hast du wenigstens mal die Chance, über die Feiertage so ein bisschen abzuschalten oder kann man das einfach nicht, wenn man zu so einem Trainerteam gehört?
Um ehrlich zu sein, dieses Jahr wird es wahrscheinlich wenig sein. Es gibt da immer was zu tun. Aber das, ja, das nervt mich eigentlich auch nicht. Das gehört dem Job dazu. Mich können Sie am 24.12. anrufen, wenn einer noch irgendeinen Lauf machen muss. Mich kann jemand am 1.1. anrufen. Das ist das Business. Ich will, dass meine Jungs marschieren und bin dann auch 24 Stunden für die erreichbar oder wenn irgendwas ist. Und ja, nee, dieses Jahr wird da nicht viel abgeschaltet zwischen den Jahren. Vielleicht haben wir im Sommer ein bisschen Pause, aber jetzt gehen wir da zusammen durch.
Wir wünschen trotzdem gute und angenehme und schöne Feiertage und natürlich auch viel Gesundheit, denn das ist in diesen Tagen, glaube ich, ganz wichtig. Herzlichen Dank für die Teilnahme, Bastian. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, Sebastian, wir haben einiges erfahren, auch heute wieder in unserem SWR Sport Podcast, oder?
Absolut. Ich hätte damals gern zu meiner Zeit, als ich mir das Kreuzband gerissen habe, Bastis Trainingspläne gehabt. Ich glaube, dann wäre ich heute eindeutig mobiler.
Wir hoffen auf weitere Punkte für den 1. FC Kaiserslautern. Möge diese Unentschieden-Serie endlich mal enden. Ich glaube, es ist langsam mal an der Zeit. Nochmal danke, meine Herren. Und das war unser SWR-Sport-Podcast.
Nur der FCK. Der SWR-Sport-Podcast.
Tor für den FCK!